zur Begründung, Herr Abgeordneter Evers, bitte schön.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, fast genau auf den Tag vor 2,5 Jahren, am 27. März 1950, hatten wir hier im Hause eine sehr langwierige, teilweise sehr leidenschaftliche, meistens aber doch sehr in die Materie eindringende Debatte über den Wert oder den Unwert der Todesstrafe. Ich würde dringend hoffen und wünschen, dass wir alle die Grundsätze, die den Unterrichteten ja einigermaßen geläufig sind, hier heute nicht zu wiederholen brauchen. Die Frage der Todesstrafe ist seit rund 200 Jahren umstritten. Und es gibt für und dagegen, die Gegner heißen bekanntlich Abolitionisten, gibt es festgefahrene Ansichten, die durch keine Debatte irgendwie umzustoßen sind. Und für und gegen gibt es theoretisch und rechtspraktisch gute und schlechte Gründe. Wir von der Deutschen Partei haben diesen Antrag in der übrigens derselben Form wie die Bayernpartei vor 2,5 Jahren uns einzubringen für geradezu verpflichtet gehalten, aus Gründen, auf die ich im Laufe meiner Ausführungen noch eingehen werde und die Ihnen zeigen sollen, warum gerade wir uns dazu besonders legitimiert vorkommen. Wir wollen nicht, dass die Leidenschaft darüber aufgepeitscht wird. Ich möchte zum Ethos dieses Antrages nur ganz kurz, insbesondere unter Bezugnahme eines Aufsatzes in Christ und Welt, wie die Zeitschrift ja wohl heißt, Folgendes sagen. Es ist zweifellos, dass die Todesstrafe schon deshalb die Gemüter aufrühren und aufregen muss, weil sie eben dem Menschenleben ein Ziel auf Erden setzt und weil man zögert, einer irdischen Gewalt das Recht hierzu einzuräumen. Das ist weniger durch geschriebenes Gesetz wie durch Grundeinstellungen zum Leben überhaupt begründet, letzten Endes also nur noch religiös zu klären. Der Artikel 2 unseres Grundgesetzes, der den Schutz des Lebens garantiert, kann schon deshalb nicht herangezogen werden, weil das Grundgesetz ja ebenso die Freiheit und das Eigentum garantiert und niemand in Zweifel zieht, dass in Form des Strafvollzugs und des Strafrechts diese beiden Güter ebenso wie andere allgemeine Menschenrechte angetastet werden können, wie ja auch aus den Menschlichkeitserklärungen des Europarates mit aller Deutlichkeit hervorgeht. Wir sind uns klar darüber, dass wenn wir nach unserem Ethos für die Todesstrafe eintreten, wir auf bestes europäisch-abendländisches Gedankengut zurückgreifen, das selbstverständlich von der Religion her mitbetont ist, nämlich von der Frage, ob dieser Blutzoll, den der Staat hier verlangt, nicht eine Sühnemaßnahme darstellt, derer sich ein Staat, wenn er sich nur selbst an der Kandare hält, gar nicht entraten kann. Mehr möchte ich darüber nicht sagen. Vor 2,5 Jahren hat eine, wenn ich nicht irre, sehr große Mehrheit dieses Hauses beschlossen, über den damaligen Antrag der Bayernpartei zur Tagesordnung überzugehen. Damals, ziemlich genau ein halbes Jahr, nachdem wir uns zum ersten Mal aufgrund des Grundgesetzes hier im Hause zusammengefunden hatten, war das der erste Antrag, der dem Grundgesetz rütteln sollte und die Frage der Aktualität gegenüber dem nach vor etwa 10 Monaten damals beschlossenen Grundgesetz konnte in Zweifel gezogen werden. Damals also war insbesondere auch sozusagen die Weihe des Grundgesetzes gegeben, die man nicht unnötig, ohne aktuellen Anlass, glaubte antasten zu sollen. Heute haben wir seit dem Grundgesetz den Ablauf von demnächst 4 vollen Jahren zu verzeichnen und 2,5 Jahren weitergelebt und inzwischen auch im Plenum, insbesondere im Rechtsausschuss, leider nur sehr schleppend, aber sehr eingehend mit einer Fülle strafrechtlicher Probleme schon befasst und werden uns weiter damit befassen müssen. Der Justizminister hat in der Jena-Debatte damals erklärt, dass man die Frage nach 2 oder 2,5 Jahren wieder aufgreifen solle. Und die Frist ist jetzt ja verstrichen. Und es ist daher nun erforderlich, zu der Frage erneut irgendeine Stellung zu beziehen. Der aktuelle Anlass für meine Partei, ich spreche es unumwunden aus, ist der Fall Hallatsch bei Verden, von wo bekanntlich dieser Verbrecher mehrfach Dynamitpakete verschickt hat, ohne Sinn und Verstand, um sich von sich reden zu machen und damit den Tod mehrerer ihm völlig unbekannter und völlig aus dem politischen Leben und seinem Scheinwerferlicht herausrückter unschuldiger Personen, Staatsbürger, verschuldet hat. Das hat in den Kreisen dieses Gebietes von Niedersachsen, in denen zufällig Abgeordnete meiner Partei gewählt sind im direkten Wahlgang, eine unerhörte Erregung hervorgerufen, dass dieser Mensch nicht, wie es sich gehört hätte, für diese Schandtat zum Tode verurteilt ist. Das ist der erste aktuelle Anlass. In Verfolg dieser dadurch begründeten, weitgehenden Tiefen, insbesondere von streng gläubigen evangelischen Christen getragenen Erregung, hat der Landesverband Niedersachsen ein Bekenntnis zur Todesstrafe in toto abgelegt und in weiterem Erfolg dieser Erregung erklärt sich der hier im Bundestag heute zur Verhandlung stehende Antrag. Sie sehen schon aus diesem äußeren Anlass, dass in der Tat wir hier als politische Partei den Vergeltungsgesichtspunkt, der die Todesstrafe zuletzt allein nur rechtfertigen kann, hier ganz stark hervorreifen und damit Verbindung sehen, allerdings in zweiter Linie, aber auch nicht ohne entscheidende Bedeutung, den Abschreckungscharakter. Weniger den Charakter der Schutzes der Gesellschaft, der auch durch eine hinreichend sichere lebenslängliche Erwahrung ja erfüllt werden könnte. Für uns dagegen scheidet der sehr oberflächliche und meines Erachtens nicht zu erörternde Gesichtspunkt, dass die Verwahrung lebenslänglich im Staat Geld kostet, vollständig aus. Wenn wir die Todesstrafe nicht aus unserem Ethos begründen können, mit reinen materialistischen Erwägungen der Staatsfinanzen, lässt sie sich unter gar keinen Umständen halten. Wir müssen uns dagegen verwahren, dass derartiges hier in die sehr ernste Debatte auch nur eingebracht wird. Nun lehrt die Wissenschaft, und zwar seitdem mein verehrter Lehrer Professor Dr. Liebmann, von dem ich in Kiel Strafrecht hörte, von Hamburg aus als Gegner der Todesstrafe auftrat und seine Meinung wissenschaftlich untermauerte, dass der abschreckende Charakter der Todesstrafe höchst zweifelhaft sei. Die Statistik, die Strafrechtsstatistik, in diesem Falle will den Nachweis führen, dass nicht erkennbar sei, dass in Ländern mit oder ohne Todesstrafe hat bekanntlich Italien jahrzehntelang justizgetrieben, irgendwie wegen der Häufigkeit der Morde, auf die Häufigkeit der Morde, einen Einfluss ausübe. Ich habe gegen diese Statistiken wenn Sie sich nicht um auf naturwissenschaftliche Dinge belaufen, von vornherein einen gewissen Skepsis. Ich erkenne das offen. Und bin der Meinung, dass man auf diese Weise wissenschaftliche Erkenntnisse nicht begründen kann. Es unterliegt keinem Zweifel, dass für bessere Menschengestalt jene Massenmörder, die in allen Ländern hier und da auftauchen und ihr fürchterliches Handwerk meistens jahrzehntelang unentdeckt durchführen, Frauen meistens mit Gift, Männer auf andere, meistens noch bestialerische Art, dass auf diese Untiere in Menschengestalt der Abschreckungscharakter überhaupt nicht irgendwie zum Zuge kommen kann. Man muss also den Verbrechertyp fassen oder erkennen, der etwa Morde begangen hat oder nicht begangen hat. Man muss den einzelnen Fall typisieren, um zu sehen, welche Rolle spielt der Abschreckungscharakter. Nun, was die Angelegenheit Hallatsch oder dem bisher nicht gefassten Täter des Münchner Verschickungs, nämlich Dynamitverschickungsattentats anlangt, so ist erkennbar, dass hier irgendwie ein unerhörter und sinnloser Leichtsinn eine Rolle spielt. Eine Tat wird in die Wege geleitet, deren Erfolg außer einer ungeheuren öffentlichen Beunruhigung für den Täter ohne jeden Nutzen zu sein scheint. Es sind also Handlungen von Abenteurern des jugendlichen Alters von unter 30 vermutlich, die sich mit solchen Beunruhigungen eines im Werden begriffenen Staates irgendwelche dunklen Zwecke glauben verbinden zu können. Wie auf einen solchen Typ der Umstand wirkt, dass sie, wenn sie ertappt werden, Gefahr laufen, aus dem Leben befördert zu werden, ist unerforscht, auch von der Wissenschaft. Erforscht aber ist, dass die übrigen Morde, die wir heute, ich hätte beinahe sagen, an der täglichen Tagesordnung sehen, begangen werden von Jugendlichen unter 30 Jahren meistens wiederum, vielleicht belehrt von älteren Herrschaften, die den Typ des amerikanischen Gangs verwirklichen wollen. In mitteleuropäisches Gelände amerikanisches Gangstertum mit Masken einführen, um bei Banken, in alleinstehenden Häusern oder bei sonstigen Gelegenheiten kümmerlichste Raubmörder zu begehen. Kümmerlich, weil der Ertrag an Bargeld meistens in einem erschreckenden Missverhältnis zu den begangenen Verbrechen steht. Diese Jugendlichen, über deren Kriminalität Herr Justizrat Dr. Wagner bei jener Debatte vor 2,5 Jahren dem im ganzen Haus mit Beifall aufgenommene Ausführungen gemacht hat, insofern als er auf die entsetzliche Sittenverderbnis durch eine gewisse Presse anrichtet, Bezug nahm, Ausführungen, die ich durch den verfluchten Kino in diesem Sinne ergänzen möchte, denn die Gangsterfilme sind ja Lehrfilme für solche Aktionen leichtsinniger, verbrecherischer Indianerhaftigkeit. Diese jugendlichen Typen, und das ist aus einer Fülle von Fällen erwiesen, seien es die Mörder aus Frankfurt an der Brank, die jetzt eine Vorstrafe in Frankreich erbüßen, seien es die beiden Mörder aus Ahrensburg, die in der vorigen Woche in Lübeck zur lebenslänglichen Zuchthaus verurteilt sind. Diese Typen, die sind durch eine solche vorweggenommene Abschreckungstheorie sehr wohl zu fassen. Wir brauchen also, um zu sehen, ob im Sinne des Schutzes der Gesellschaft nicht von nach einem begangenen Mord, sondern vor beabsichtigten Morden nicht die Todesstrafe nötig ist, eine genaue Darstellung des Ministeriums über alle seit etwa 2 bis 2,5 Jahren zu sehr schweren Freiheitsstrafen verurteilten Mörder. Dann erst können wir erkennen, ob und inwieweit etwa durch die Wiedereinführung der Todesstrafe an den gegenwärtigen beängstigenden Zuständen etwas geändert werden kann. Dabei ist interessant, wenn auch vielleicht nur ein kleines Schlaglicht, dass von diesen beiden Jungs, da er aus Ahrensburg, der eine bei seiner persönlichen Vernehmung vom Schwurgericht in Lübeck um die Todesstrafe gebeten hat, dass er jedenfalls die Todesstrafe dem lebenslänglichen Zuchthaus mit seinen, ich glaube, 24 Jahren bei weitem vorzog. Ein typisches Zeichen dafür, was er meint, nein, das ist durchaus auch abschreckend. Hätte er vorher gewusst, dass es nur seinen Kopf kosten kann, hätte er sich gar nicht in die Lage versetzt, seinen Tod zu ersehnen. Das kann ich Ihnen versichern. Sondern diese Dinge hängen psychologisch nicht für den Materialisten, aber denjenigen, der Tiefenpsychologie kennt, sehr eng zusammen. Und ich sage Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Frage bedarf angesichts der Beunruhigung der breitesten Kreise der Öffentlichkeit einer nicht statistisch-wissenschaftlichen, sondern die einzelnen Fälle betrachtenden genauesten Nachprüfung. Wir jedenfalls erklären, die Volksstimmung verlangt aus dem christlich betonten Grundsatz der Vergeltung in diesem Falle, dass der Staat von seinen Machtmitteln letzten Endes in den betreffenden Fällen Gebrauch macht. Aber im Hintergrund steht die Erwägung, vielleicht werden wir dadurch vor Wiederholung solcher Verbrechen geschützt. Ob dieses vielleicht zutrifft, bedarf der Erwägung. Und nun zu unserem Antrag und dem Antrag, den die Herren aus Bayern im Übrigen gestellt haben, gleichzeitig. Wir wollen mit unserem Antrag heute und hier nicht die Todesstrafe wieder einführen. Wir wollen nur das Hemmnis des Grundgesetzes beseitigen. Und die Frage muss aufgeworfen werden, und sie ist im Parlamentarischen Rat aufgeworfen, ob ein provisorisches Verfassungsrecht richtig daran tat, diese Spezialfrage aus dem Strafrecht im Rahmen der Rechtsbestimmungen zu einem Verfassungsgrundsatz zu erheben. Das ist, soweit ich sehe, allen Kulturstaaten fremd. Die Todesstrafe wird dort gesetzlich ausgesprochen, wo sie hingehört, im Strafrecht oder seinen Nebengesetzen. Sie wird nicht als verboten oder erlaubt in einem Staatsgrundgesetz, wo sie nicht hingehört, verhängt. Diese Frage spielt auch eine Rolle. Wir sind der Meinung, dass gerade wenn, und das betont das Grundgesetz, es nur ein Provisorium sein will, es nicht der Weisheit letzter Schluss war, in dieses Provisorium diese Spezialfrage zu verankern. Wir haben Verständnis dafür, dass es geschah. Denn es ist geschehen in Reaktion auf das entsetzliche Hinrichtungsmorden des Dritten Reiches. Wir verstehen durchaus, dass nach dieser Zeit ein anderer kommen sollte. Aber wir fragen Sie und uns, ist damit nicht der alte deutsche Fehler wiederholt, dass man immer von einem Extrem ins andere fällt, wo doch die Wahrheit und Weisheit, wie wir alle wissen sollten, immer der mittlere Weg ist, wo doch weder rechts noch links tiefe Nacht und große Helligkeit herrscht, sondern jenes dem menschlichen Verstande, seinem Gemüte und seiner Kultur allein entsprechende angenehme Dämmerlicht. Dieses Umfall von ganz tot bis ganz lebendig scheint uns ein nur durch die revolutionären Zustände bedingtes Überschreiten der Abwehr zu sein. Es ist deswegen typisch, dass die erste deutsche Entwurfsverfassung von 1849 ebenfalls als einzige ihrer Art in der Verfassung den Grundsatz hatte. Sie ist den vormärzlichen Ideengängen nach der Reaktionszeit entstanden, bei der man ebenfalls von der Willkür monarchischer Diktate absehen wollte und eine neue, bessere Epoche herbeizuführen, leider vergeblich bestrebt war. Immer nur dann, wenn in diesem Sinne politische Leidenschaften und Abwehrkräfte groß geworden sind, schießt man so übers Ziel. Ich möchte betonen, Wir haben politisch nichts gegen die Gegner der Todesstrafe. Wir glauben sogar, dass der ein oder andere nachdenkliche Herr aus unseren eigenen Reihen der deutschen Partei nämlich durchaus dafür auch heute noch eventuell eintreten würde. Aber wir meinen, dass wir die Stunde und die Gefahr der Stunde verkennen und missachten würden, wenn wir uns auf den Standpunkt stellten, es muss alles so bleiben. Gegen den Gesetzentwurf der Herren aus Bayern habe ich einzuwenden, dass hier versucht wird, die Todesstrafe für zwei Dinge einzufügen, während zum Beispiel die Frage, ob sie nicht bei einer gewissen Art von Landesverrat ebenfalls am Platz ist. Denn der Landesverrat, meine sehr geehrten Damen und Herren, der gefährdet ja Hunderttausende. Ob sie nicht zum Beispiel bei den Sprengstoffdelikten, mit denen kein Mord beabsichtigt war, dabei in Kauf genommen wurde, mindestens berechtigt ist. Denn das Umgehen mit Sprengstoffen ist eine Gefährdungshandlung, deren Gefahr auch der dümmste Junge kennt. Lassen Sie mich mit dem Generalvertrag bitte ungeschoren hier. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, mir ist das zu eng. Diese Fragen, wie weit sie eingeführt werden soll, die mögen wir der Spezialgesetzgebung erlassen. Und da wird immer nur die Mehrheit dieses Hauses entscheiden können. Weiterhin, es ist meines Erachtens, wenn wir sie einführen, nötig, dass wir uns überlegen, ob wir nicht die Bestimmung aufnehmen, dass die Todesstrafe nur dann erkannt werden kann, wenn das Gericht einstimmig sie für die allein mögliche Sühne dieser Straftat hält. Diese Frage bedarf auch der gesetzgeberischen Erwägung. Ich möchte dazu heute kein weiteres Wort sagen. Ich möchte nur nicht, dass wir im Rahmen des Grundgesetzes, wo solches nicht hingehört, Bestimmungen darüber treffen, wie der Gesetzgeber in Zukunft mit dem sehr delikaten und schwierigen Mittel der Todesstrafe, wenn er will, verfährt. Dass er es überhaupt wieder einführt, ist bei Annahme unseres Antrags nicht gesagt. Ich habe zu beantragen, dass die beiden vorliegenden Anträge dem Rechtsausschuss überwiesen werden und wäre dankbar, wenn wir, wie gesagt, in der heutigen Zeit nicht die gesamte Debatte des 27. März 1950 zu wiederholen brauchte. Der Antrag ist nur zu verstehen aus einer Notlage, die die Vergangenheit alle Deutsche gelehrt haben sollte.